Was zur Hölle ist passiert?
Du weißt,
sie haben die Kombination geändert. Das hat mich viel Zeit gekostet.
Ah, verdammt. Wir haben schon schlimmere Situationen überstanden. Du weißt, wie das ist.
Aber
vertrau mir. Mein Vater hält immer sein Wort. Er wird euch das Geld geben, das verspreche ich.
Hallo und willkommen zurück bei Antenne Traumstadt, der Filmpodcast. Mein Name ist Marco Fritz und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir ein kleines Special für euch am Start, denn wir widmen uns heute einem Kurzfilmprojekt Dark Dilemma von Christian Fernandez Larrea. Ist ein 2D-animierter Neo-Noir-Thriller in Schwarz-Weiß, der mit sehr schönen, düsteren Atmosphäre, tollen Bildsprache und einem wirklich starken Zusammenspiel aus Bild und Musik vor kurzem Premiere auf dem Hardline-Festival feierte und nun auf kleiner Festival-Tour ist. Und als Gast darf ich heute den Stefan Remo begrüßen, der bei Dark Dilemma unter anderem als Editor und Komponist und auch noch in weiteren Funktionen mitgewirkt hat. Und mit ihm sprechen wir heute über die Entwicklung des Films, die Herausforderungen einer unabhängigen Produktion, Verbindung auch von Bild und Klang und darüber, was es bedeutet, einen animierten Kurzfilm unter doch teilweise recht außergewöhnlichen Bedingungen zu realisieren. Ja, hallo Stefan, schön, dass du da bist.
Ja, hi Marco. Danke, dass du dich für uns interessierst, für unseren kleinen 8-Minüter.
Ja, sehr, sehr gerne, dass wir auch die Möglichkeit gehabt haben, das hier heute auch doch relativ kurzfristig auch zu realisieren, dieses kleine Interview zu dem, ja, ganz ehrliche Meinung, wie ich finde, sehr, sehr schönen Kurzfilm Dark Dilemma.
Hat er dir gefallen? Das freut mich.
Magst du was zu Dark Dilemma sagen? Worum geht es bei Dark Dilemma? So, also, dass vielleicht so diejenigen, die noch gar nicht gesehen haben, vielleicht so einen kurzen Eindruck bekommen, was so der Kern dieser Geschichte ist.
Naja, es beginnt damit, dass eben ein Pärchen im Prinzip in einem Auto aufwachen und zwar auf dem Kopf stehend und dann erstmal nicht wissen, was passiert ist. Und bei den beiden handelt es sich quasi um, ja, Diebe, wenn man so will, die immer so auf Raubzüge gehen. Und sie ist halt die Tochter von einem, ja, Mafia-Boss, könnte man sagen. Und der muss sie halt dann immer wieder raushauen, weil das Töchterlein halt leider immer solche Sachen macht. Und anscheinend haben sie jetzt zuletzt einen Raubzug zu viel oder halt einen Fehler begangen. Und das ist so im Groben, würde ich jetzt mal sagen, die Handlung, ohne irgendwie was zu verraten.
Das eine führt dann zum anderen tatsächlich, ne?
Genau.
Du hast, wie ich ja schon eingangs erwähnt habe, bei Dark Dilemma gleich zwei Rollen übernommen, nämlich Schnitt und auch Musik. Wie bist du denn generell zu diesem Projekt gekommen? Und wo lag für dich dann so der außer Schnitt und Musik der kreative Schwerpunkt?
Ja, im Prinzip habe ich den Christian kennengelernt vor ein paar Jahren auf dem Weekend of Fear. Und wir sind halt da so ins Reden gekommen und irgendwie so habe ich halt erfahren, dass er halt auch Sachen macht und auch mit Film zu tun hatte früher oder aber jetzt hauptsächlich mit Comics. Und irgendwie haben sie mir dann auf die Idee gekommen, dass wir doch mal irgendwie auch einen Film machen könnten oder es versuchen könnten zumindest und haben dann auch schon, das ging eigentlich auch schon so ein, zwei Jahre, haben immer so hin und her geschrieben oder uns getroffen und so über Ideen geredet. Und ja, und irgendwie, wir hatten schon andere Eisen im Feuer vorher, wo wir so überlegt haben, wir wollten eigentlich zuerst einen Real-Kurzfilm drehen. Ja, und da gab es halt auch immer Probleme mit, ja, Locations finden, Erlaubnis bekommen, dann die Schauspieler. Und letztendlich, glaube ich, am Ende war dann die Entscheidung, erstmal so einen Trickfilm zu machen, das Einfachere, weil da hast du dann erstmal keine schlaflosen Nächte, was so Organisation angeht. Du kannst das alles von zu Hause aus praktisch.
Ja, vereinfacht so ein bisschen auch, ne? Das ganze Timing.
Du hast auch keine Budgetlimitierungen und sowas, ne?
Ja, sehr schön. Ja. Hast du filmtechnisch gesehen beruflichen Background? Ist das Ganze ein reines Hobby? Tatsächlich.
Reines Hobby, reine Leidenschaft. Also ich mache natürlich so hobbymäßig schon was. Ich bin schon seit Jahren jetzt hier bei der der Schock Film Corporation Erlangen so tätig. Das ist so eine Gruppierung aus Erlangen rund um Mike Neuen.
Tatsächlich ein Begriff, ja.
Genau, wir machen halt so ganz billige No-Budget-Trash-Filme, die wahrscheinlich auch nur eine Mutter lieben kann. Und die machen wir so für uns eigentlich hauptsächlich und machen so für uns kleine Premieren. Und das sind halt so kleine Filmchen, wo ich halt auch schon jetzt die letzten paar Projekte geschnitten habe und auch so mit Musik ein bisschen rumhantiert habe. Und da hat sich das halt angeboten, dass ich das dann vielleicht auch für den Christian versuche. Und ja, so ist es halt dazu gekommen. Und vorher war ich nochmal bei der Filmmaschine vor einigen Jahren, vor 10 Jahren eigentlich fast. Ich weiß nicht, ob du die kennst, die aus Amberg, die haben so ein paar so kleinere Filmchen gedreht, wo ich dann auch bei zweien beteiligt war. Das war Max Mustermann und Amor Killed.
Okay. Nee,
und da war der Christian Kreil so der Regisseur. Und das sind so meine Verbindungen, sagen wir mal, zum Filmemachen in Anführungszeichen. So Hobby.
Die Erlanger Truppe von, was war es, Schock Corporation, ne?
Schock Film Corporation.
Schock Film Corporation sagt mir definitiv was.
Gibt schon seit den 70er Jahren.
Verrückt.
Da hat der Mike Neun früher, hat so Super 8 Filmchen gedreht und das ist dann lange eingeschlafen und dann vor 15 Jahren oder so oder 10 bis 15 Jahren hat er dann gedacht, das müssen wir wieder aufleben lassen und dann haben wir wieder, oder hat er halt dann mit uns, die er halt dann kannte, hat er halt gesagt, so jetzt fangen wir wieder an und es ist das zweite Leben.
Ja, sehr schön.
Der Corporation.
Jetzt hast du hier ja nicht nur den Schnitt gemacht, sondern auch die Musik, also mehr als eine Funktion da eingenommen. Hast wahrscheinlich auch einen relativ umfassenden Blick auf das gesamte Projekt dadurch bekommen. Was hat dich denn konkret jetzt an Dark Dilemma gereizt? Weil das ist ja so, wenn ich das so richtig herausgehört habe, hattest du ja vorher, bevor du Christian dann auch getroffen hast, nicht den wirklichen Kontakt mit Animation, oder?
Nee, überhaupt nicht. Und ich war halt offen für alles. Also es war jetzt nicht so, dass mich das speziell gereizt hätte, sondern mich reizt halt dann alles, was man mir so anbietet. Ja. Und ich bin dann natürlich sofort interessiert und dabei und ja, nichts mit Trickfilmen so zu tun gehabt. Aber es hat mich natürlich trotzdem sofort gereizt, weil es starke Bilder sind und so. Ich kenne ja auch das Comic vom Christian. Es ist ja ein Auszug aus diesem Trash Days Zyklus, wo es ja immer um diese beiden, wo Crash and Burn geht, die beiden Typen, die da halt für den Boss arbeiten und immer so die Kohlen aus dem Feuer holen und ja, daher war das für mich schon irgendwie reizvoll, schon allein deswegen, ja, weil ich es halt schon ein bisschen kannte.
Ja, wie du gerade sagtest, ne, inspiriert von den Noir-Pulp-Comics Crash and Burn und dieser Trash-Day-Anthologie. Ich stell mir es unfassbar komplex vor, diese Ästhetik ins Filmische zu übertragen. Also wo fängt man an, wo hört man auf?
Ja.
Wie muss man sich so einen Prozess eigentlich überhaupt vorstellen? Wo beginnt man, wo endet man? Ich meine, wo endet man, ist klar, beim Schnitt in der Regel oder beim
ja.
Unfassbar komplex,
sagen, weil das ist. Ja, wobei ich da ja nicht derjenige bin, weil das war ein enger Zusammenarbeit zwischen Christian und dem Rodrigo. Das war deren Ding eigentlich, ne? Ich habe ja nur das Ergebnis von dem Ganzen dann abbekommen und musste das halt dann sozusagen schneiden.
Aber du warst von vornherein mit involviert, oder?
Ja, ich war schon vorgesehen als Cutter und dann auch, um die Musik zu machen. Aber das ist zwischen den beiden abgelaufen, diese Umsetzung des. Ich kenne den Rodrigo auch nicht persönlich, nur so ein bisschen halt.
Ja.
Und zwischen uns gab es da jetzt keinen großen Kontakt, außer gegen Ende, da ging dann schon mehr E-Mails so hin und her. Aber dieser Prozess, dieses Umsetzen, das war nicht auf meiner Seite.
Wie war das dann beim Schnitt? Ich meine, wir haben jetzt hier einen Film, der komplett in Schwarz-Weiß gehalten ist, klar im Neo-Noir verortet. Das hat ja auch ein sehr, sehr, dieser Rhythmus, den der Film hat. Hattest du viele Freiheiten beim Schnitt? Hast du den mit Christian, hat Christian neben dir gesessen? Wie muss man sich das vorstellen? Also, weil ich finde ja zum Beispiel, ich persönlich finde ja zum Beispiel, dass der Job eines Editors, des Cutters, ja, also derjenige, der für den Schnitt verantwortlich ist, so sträflich vernachlässigt wird bei Filmen, weil das hat so einen Impact, der Rhythmus auf die Gesamtstimmung in dem
Film. Darüber habe ich letztens nachgedacht. Das fällt mir halt immer auf, wenn ich so ein Projekt eigentlich schneide, wie viel Macht man eigentlich als Cutter hat, auch überhaupt wie ein Film wird. Und dass darüber eigentlich nie wirklich so geredet wird. Man ist immer so zweite, dritte Geige. Ja, die Freaks kennen natürlich vielleicht die Cutter von berühmten Regisseuren, aber so allgemein gibt es das eigentlich gar nicht so. Da gibt es den Regisseur, den Drehbuchautor, den vielleicht noch der, der die Musik macht, aber der Cutter, der ist immer so unwichtig.
Ja, genau, weiß, die, vielleicht auch so der DOP, ne? Irgendwie auch durch Michael Ballhaus wahrscheinlich auch so ein bisschen bekannter geworden, dass man der tolle Kameramann, aber vom Editor, ich kann mich tatsächlich auch nur
so sexy anscheinend, ne?
in der Vergangenheit nur daran erinnern, dass Tarantino immer Sally Menke hochgelobt hat, die ja leider viel zu früh verstorben ist, aber ansonsten wird der Editor in der Regel nicht erwähnt.
Genau. Und das ist, ja, das sollte sich vielleicht mal ändern, aber wird sich wahrscheinlich nicht, weil Editor, da können sich die wenigsten Leute was drunter vorstellen, weil jemand, der die Kamera macht, der hat halt eine Kamera. Das ist halt ein Riesending. Da sieht man was vor Augen, aber ein Cutter hat ja eine Schere in der Hand oder was macht er? Ja, so. Aber man montiert letztendlich den Film zusammen und hat dann auch Einfluss natürlich auf den Rhythmus und so, ne? Und ob ein Film schnell ist oder langsam ist oder sonst irgendwie wirkt.
Aber da hattest du freie Hand. Also hattest du niemanden, keine Vorgaben, sondern ihr habt eine gleiche Vision.
Die Vorgabe war schon, einmal das, aber die Vorgabe ist natürlich schon auch das Drehbuch und nachdem der Rodrigo natürlich auch strikt das umgesetzt hat und ich diese ganzen Clips bekommen habe, ist da schon, also da steht der Zug dann schon irgendwie auf Schienen. Allerdings habe ich dann schon Freiheiten, da dann nochmal drauf einzuwirken und Sachen nochmal umzuschneiden. Oder man hat ja bei Trickfilmen eh noch mehr Möglichkeiten als bei Realfilmen, dass man mal irgendwelche Szenen auch mal rückwärts einsetzt oder wiederholt. Das fällt dann gar nicht so auf. Ja, man kann also dann schon noch die Sachen interessanter machen oder so noch Inserts reinschneiden, die das Ganze dann noch irgendwie aufhübschen oder so, ne? Aber vom Grundsätzlichen, von der Struktur ist das eigentlich schon nach Drehbuch abgelaufen, ne?
Die hohe Kunst ist natürlich immer, wir reden ja hier von, glaube ich, knapp 9 Minuten oder 9 Minuten Laufzeit, das alles wirklich präzise auf den Punkt zu bringen innerhalb dieser kurzen Zeit. Und das ist schon bemerkenswert, ne? Also das ist, glaube ich, dann
bedeutend. Da ist das Drehbuch wichtig.
Und glaube ich, dann auch am Ende des Tages bedeutend schwieriger, als wenn du dann irgendwie 2 Stunden Zeit hast, irgendwie auf den Punkt zu kommen oder was auch immer.
Ja, das ist dann oft auch leider eine Falle, wenn man so viel Zeit hat, dass man dann Längen reinkriegt oder so, oder dass man seine Babys nicht kennt.
Hier muss man sich dann unweigerlich aufs Wesentliche konzentrieren. Ne?
Ja, klar. Und deshalb, Gott sei Dank, war die Vorlage schon entsprechend schnell, sagen wir mal so.
Jetzt habe ich gelesen, ihr habt 2024 mit der Entwicklung begonnen von dem Film. Anfang 26 wurde der Film fertiggestellt. Und ich habe in den Production Notes, die Christian mir zugeschickt hat, steht Budget 7.000 €. Und das hat mich tatsächlich überrascht, weil das klingt für mich in meinen Ohren erstmal doch relativ hoch tatsächlich.
Ja, ich muss aber dazu sagen, dass eigentlich wir alle nicht, also das war jetzt nicht irgendwie, dass wir bezahlt worden wären dafür, außer eben Rodrigo, der ja ein Profi ist, der die Sachen nicht für lau macht, aber der Rest hat jetzt da keine Bezahlung oder irgendwas bekommen. Das war alles einfach so zum Spaß für uns. Und weil man ja einen Animationsfilm macht oder einen Trickfilm, da entstehen ja dann eigentlich auch keine großartigen Kosten.
Ah, okay, jetzt verstehe ich. Okay.
Ja, also man hat ja kein Catering, man muss sich nicht treffen, man muss die Leute nicht irgendwo hinbringen oder Hotels bezahlen. Man macht alles schön von zu Hause aus und da entsteht halt nichts.
Okay.
Also man hat halt selber den Anspruch, dass man Geld haben will, aber das ist ja nicht der Fall bei uns. Wir machen das ja auch
nicht. Wie muss man sich ja diese Zusammenarbeit in Kernteam, insbesondere mit dem Rodrigo Diaz Ricci, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, vorstellen, weil er sitzt ja, also ne, Rodrigo sitzt ja gar nicht in Deutschland, also da habt ihr ja auch nochmal eine Zeitverschiebung zu überbrücken gehabt. Gab es da regelmäßig Meetings, wie es weitergeht,
also,
wie
der Prozess ist? Zwischen Christian und ihm auf jeden Fall, zwischen ihm und mir jetzt nicht, weil war im Prinzip nicht notwendig. Und die Zusammenarbeit, die läuft halt dann einfach über E-Mails und Nachrichten. Da macht auch die Zeitverschiebung spielt auch keine Rolle.
Ja, das stimmt allerdings.
Und das ist so der Modus operandi, war dann einfach.
Darf ich fragen, wie lang der Rohschnitt war? Also bevor überhaupt irgendwie die Schere angesetzt worden ist, weißt du das noch?
Ich glaube, der war sogar noch kürzer.
Ach, das ist ja interessant.
Ja, da kam noch irgendwie was dazu und dann noch so ein bisschen was modifizieren. Ja, es ist schwer zu sagen. Also der war nicht länger auf jeden Fall.
Okay. Hat sich denn dann im finalen Editing-Prozess der Film oder noch stark verändert? Oder war es gar nicht so viel anders als gedacht eigentlich?
Nee. es lief, also da kam nichts Neues hinzu. Das war eigentlich so, wie es im Drehbuch stand, so lief es dann auch zu Ende. Und die Schlussszene war sogar das Erste, was wir hatten. Also darauf lief es dann zu quasi. Ne? Und ja.
Wie lange hast du an dem Schnitt gesessen? Ich denke ja immer so, wenn ich für unsere Podcast-Folgen schneide, dann kann man immer so denken, so irgendwie so die normale Aufnahmezeit mal 3,5 ist ungefähr die Schnittzeit bei uns auch, weil es doch relativ intensiv immer an Nachbearbeitung gibt. Aber ja, ich kann mir vorstellen, da ist eine Menge in der Postproduktion reingeflossen, oder?
Also ich glaube, so halbes Jahr oder 8 Monate oder so. Ja, wobei ich natürlich nicht ständig dran sitzen kann. Also das ist ein Wochenendarbeiten, wenn ich halt frei habe. Ne? Klar, wenn man es zusammenziehen würde, keine Ahnung, dann wären es wahrscheinlich, also wenn ich intensiv dran gearbeitet hätte, jeden Tag 8 Stunden oder so, dann wäre es wahrscheinlich 3 Wochen gewesen. Ja, oder so, aber naja.
Jetzt warst du ja auch für die, ich nenne sie mal, musikalische Identität von Dark Dilemma verantwortlich. Ich glaube, dass da bist du so ein bisschen, also ich will nicht sagen reingedrängt, aber ich glaube, es war zu Beginn gar nicht vorgesehen, ne, dass du den Soundtrack machst oder zumindest nicht, dass du einen ausgiebigen Soundtrack für den Film entwickelst. Wie bist du zur Musik gekommen da?
Eigentlich war es umgekehrt. Ach, ich war umgekehrt, eigentlich so. Am Anfang nur für die Musik vorgesehen. Und wir hatten erst einen anderen Cutter, aber das hat irgendwie nicht geklappt.
Okay.
Und dann hat der Christian mich gefragt, ob ich das halt auch machen will. Und da, nachdem ich das für die Schockfilm halt auch schon gemacht habe und ich halt ein Programm habe, habe ich so, ja gut, dann probiere ich es halt. Aber tatsächlich war ich von vornherein eigentlich erstmal
für die Musik vorgesehen. Okay, das wusste ich gar nicht. Okay. Spannend. Und jetzt gibt es bald noch einen Soundtrack, einen kompletten. Du arbeitest dran?
Ach, also der Christian möchte das gerne haben.
Ja, irgendwie. Genau, das habe ich auch gehört.
Ja, ich bin immer so ein bisschen zögerlich, weil ich bin ja jetzt kein professioneller Musiker und ich weiß nicht, das ist zwar schon schön, wenn es so im Zusammenhang, also mit dem Film funktioniert, aber jetzt weiß ich nicht, ob man so die einzelnen Songs so, ob das dann gut genug ist. Aber ich meine, das muss der Christian entscheiden. Wenn ihm das so taugt alles, dann sage ich natürlich nicht nein. Ne?
Du musst immer dran denken, dass Carpenter damals für Halloween aus Budgetgründen den Soundtrack übernommen hat.
Ja, gut, ja, aber der ist ein richtiger Musiker, ja, eigentlich auch. Ne?
Das stimmt allerdings.
Das bin ich jetzt in Wahrheit nicht. Ich bin ja so ein Autodidakt.
Ja, oder, gut, aber das war Carpenter, oder ist Carpenter, glaube ich, auch. Aber jetzt, gut, du warst jetzt zuerst für die Musik zuständig und dann ist der Schnitt noch hinzugekommen. Gab es diesbezüglich, aber das stelle ich mir ganz spannend vor, Szenen, die visuell und musikalisch, zumindest im Kopf gleichzeitig entstanden sind, weil oft hat man ja irgendwie so ein Drehbuch vom inneren Auge und hört oft dann auch, was sich da abspielt.
Das war entscheidend sogar, weil ich hatte, bevor wir überhaupt angefangen haben, hatte ich schon irgendwie 6 Stücke geschrieben, weil ich wusste, wir machen diesen Film und ich kannte die Geschichte und habe dann schon so vorauseilend habe ich mich schon hingelegt oder ja, ich mache das oft im Liegen und habe dann irgendwie ein paar so Stücke komponiert und die haben halt dann überhaupt nicht gepasst. Als ich dann das Material vor Augen hatte, war halt das alles, fühlt sich scheiße an, geht nicht und so. Und dann musste ich mich halt dann von den Bildern leiten lassen und dann hat es eigentlich erst geklappt, als ich das dann gesehen habe. Und dann ist es so gleichzeitig quasi beim Schneiden entstanden, bis auf das letzte, also dieses finale Stück für das Finale, das hatte ich am Anfang schon komischerweise und das hat zufälligerweise sehr gut gepasst und ansonsten muss ich alles nochmal neu irgendwie aufsetzen und mir einfallen lassen dann zum Schneiden quasi.
Die Produktion selber verlief ja gar nicht so reibungslos, ne? Es gab irgendwie Waldbrände, durch die das Ganze unterbrochen worden ist, wo unfassbar viel Material verloren gegangen ist. Alles, sagtest du gerade?
Naja, Material ist, glaube ich, nicht verloren gegangen, sondern Gott sei Dank hat er sein Notepad noch retten können und hatte auch das alles in der Cloud. Aber sein Haus ist halt einfach weggebrannt. Er hat sein Haus verloren. Und da gab es dann auch erstmal eine Unterbrechung, ne? Und ich dachte auch erst, es ist zu Ende,
das war's
dann. Ja, aber dann ging es dann relativ schnell wieder weiter plötzlich und ich war dann schon sehr erstaunt, also der hat sich schnell wieder auf die Beine gestellt und vielleicht hat jemand das auch ein bisschen geholfen, dass er durch uns so ein bisschen Ablenkung hatte, dass er was zu tun hatte, so quasi noch, nebenher, dass er sich nochmal ein neues Leben aufbauen muss irgendwie.
Dieser Waldbrand war in Chile, ne, wo Rodrigo lebt.
Genau,
ne?
Da gab es,
ja. Das ist ja unfassbar, dass man von jetzt auf gleich alles verliert und hat den Film aber am Ende nicht verändert, oder?
Das kann man schwer sagen. Also an sich würde ich sagen jetzt erstmal nicht, weil es war ja alles schon festgelegt, aber natürlich kann das schon Einfluss haben. Vielleicht ist ja deswegen das Ende so bitter. Ich weiß nicht. Vielleicht hat es irgendwo schon einen Einfluss, aber ja, schwer zu sagen.
Wenn du so zurückblickst jetzt, seit wann gibt es die finale Version von Dark Dilemma?
Die ist relativ kurz vor dem Hardline sind wir fertig geworden. Oder wann halt die Abgabe da war. So in der Woche, wo Abgabe war, da ist es fertig geworden. Ich weiß nicht mehr genau, wann das genau war. Aber ich glaube Februar oder so. Oder ja, Ende Januar.
Ich weiß nicht mehr genau. So lange her, aber jetzt so rückblickend. Nee. Was meinst du, was war die größte Herausforderung jetzt für dich persönlich bei der Realisierung? Gab es da so auch so einen Moment, wo ihr alle wusstet, so jetzt ist der Film fertig, jetzt funktioniert er? Oder?
Ja, gab es tatsächlich. Und zwar schon vorher, weit vorher, eigentlich am Anfang fast noch. Und zwar, ich glaube, der Christian hatte erst noch ein bisschen Zweifel, ob das wirklich funktioniert alles so. Und ich weiß noch, ich war da im Com-Kino, weil da war so irgendein Filmfestival, B-Movie Bastards oder irgendwas war da. Und ich hatte Zeit eine Stunde und ich hatte zwei Szenen auf dem Handy und hatte eben die Zeit und habe mich hingesetzt und habe dann zwei Stücke mal schnell so komponiert, also halt nur ganz grob. Ne, so, das habe ich dann später halt ausgearbeitet noch und habe die so draufgelegt und auch ein paar Geräusche mit so einem Schnittprogramm, das ich auf dem Handy hatte, und habe es ihm dann geschickt. Und dann hat er gemeint, also da war er sofort begeistert und meinte halt, ja, jetzt sehe ich es, jetzt könnte funktionieren. So, das war so ein Moment, glaube ich, wo wir gemerkt haben, okay, ich bin vielleicht würdig genug und ja, könnte was werden, also könnte funktionieren. Das war so ein Moment, glaube ich. Da war dann sofort gute Laune irgendwie.
Ja, spannend, ne? Wenn dann irgendwie tatsächlich so ein Projekt, was da dann auch lange alle möglichen Leute beansprucht hat und Zeit beansprucht hat, dann letztendlich aus Publikum in Anführungsstrichen losgelassen wird. Jetzt ist er beim Publikum angekommen. Gibt's eigentlich eine Festivaltour, gibt's, glaube ich, gerade so ein Stück weit, wie eingangs erwähnt. Was passiert mit Dark Dilemma jetzt?
Ja, der wird jetzt halt überall eingereicht. Das macht hauptsächlich der Christian. Wir haben jetzt in Mexiko irgendwo bei irgendeinem kleinen Festival wird er gezeigt. Und seit vorgestern hat er mir geschrieben, dass wohl ein amerikanisches Online-Festival, das heißt, glaube ich, Short Fuse oder so ähnlich. Ist halt so ein Online, das wird dann gestreamt. Das ist dann auch nochmal so ein kleines Ding. Ja, haben wir schon zwei zusätzliche Screenings und hoffentlich kommen noch ein paar dazu.
Ja, ich hatte kurz überlegt, den Christian mal zu fragen, ob ich weiß gar nicht, ich weiß aber gar nicht, ob es das noch gibt. Es gab bei den Fantasy Film Festivals immer diese Short Nights. Und da würde natürlich Dark Dilemma auch super reinpassen. Ne?
Ja, haben wir vor. Das habe ich ihm auch gesagt. Ja. Ja, wär natürlich der Hammer, wenn das auf dem Fantasy laufen würde.
Also, ja. Das ist ja, weil das hat natürlich eine brutale Reichweite. Das heißt, außer auf Festivals gibt es aktuell für die da draußen, die uns gerade zuhören, keine Möglichkeit, Dark Dilemma zu schauen.
Ich das nicht verstanden also im Moment glaube ich nicht. Man darf das ja auch nicht veröffentlichen, weil sonst darf man es ja dann auch nicht mehr
einreichen,
bei Festivals einreichen.
Genau.
Aber das Gute ist halt, und das ist halt als Tipp an andere Filmemacher da draußen, wenn die anfangen wollen, irgendwie Filme zu zeigen, dass sie nicht zu lange machen, weil ich glaube, es ist echt ein Vorteil, wenn man nur so einen 8-Minüter hat, der passt halt überall noch mit rein, ne? Dagegen, wenn du jetzt mit einem 20-Minüter kommst, dann ist es schon schwieriger.
Ja, gab es tatsächlich auch schon auf dem Fantasy-Film-Festival außerhalb dieser Short Nights oder Short Cuts, wie sie auch immer heißen, vor den Hauptfilmen tatsächlich diese 7, 8, 9 Minüter.
Also, genau, dafür ist es ja ideal
eigentlich. Ja, perfekt. Ne? Perfekt. Ich stelle mir gerade vor, der Christian hat mir den Screener ja zugeschickt, ich habe ihn ja auf den Stick gezogen und dann hier auf meinem 75-Zoll-Fernseher geschaut und da war es schon ziemlich geil, aber auf der großen Leinwand ist es, glaube ich, auch nochmal eine ganz andere Nummer. Warst du bei der Premiere auf dem Hardline?
Ja, da war ich da.
Ich stelle mir das ja super aufregend vor, als jemand, der da aktiv mitgearbeitet hat.
Ja, also erstmal ist geil, wenn du den Sound hörst, weil den Sound hast du daheim halt nicht, ne? Mhm. Und Sound ist ja total extrem wichtig beim Film allgemein. Und wenn das dann erstmal so richtig brummt und so, dann denken sie, wow, das kommt hier aus meinem Notebook und so. Ja, und ja, das Screening selber war ziemlich gut, glaube ich. Die Leute haben reagiert. Es gab auch negative Stimmen, es gab positive Stimmen. War ein interessantes Ding.
Ja. Wie geht's weiter? Wird es zukünftige Projekte für euch geben? Oder auch vielleicht mal einen Abendfilm?
Ja, wir haben Film. Das ist natürlich schon
Abendfilm. Eine andere Nummer, ne?
Ein Riesending, ja. Ich schätze mal, es geht mal jetzt erstmal noch weiter mit Kurzfilmen. Also, das haben wir schon vor. Wir wollen jetzt doch einen Realfilm irgendwie mal machen. Da suchen wir jetzt gerade noch so Themen einfach oder halt eine Story, irgendwas Interessantes, gibt es mehrere Ansätze und dann, wenn man dann doch wieder zu viel Angst bekommt und wieder alles irgendwie scheiße aussieht, dann wird es halt wieder ein Trickfilm. Oder so, weiß nicht. Also das will man sehen. Ich meine, es ist ja auch geil, irgendwie so einen Trickfilm zu machen. Ist schon auch schön, wenn man schön gemütlich von zu Hause arbeiten kann.
Ja, erstmal Stefan, vielen Dank. Ich habe tatsächlich keine Fragen mehr. Vielen Dank für das sehr informative Gespräch. Ich habe ja gesehen, ich kann jedem nur Dark Dilemma ans Herz legen, weil man einfach auch da merkt, wie viel Herzblut in diesen 9 Minuten steckt. Und das macht einfach Spaß. Bald 50-jähriger ehemaliger Comic-Nerd, der sich bis heute noch ärgert, dass er seine Batman-Comics damals verkauft hat.
Ach ja, ich habe auch so einiges verkauft.
Ja.
Ach ja. Eher Platten waren es, aber.
Ja, Platten habe ich jetzt gerade wieder angefangen vor 2 Jahren, aber jetzt ist der Platz ist ja immer der Feind eines jeden Nerds.
Das stimmt. Ja. Super. Darf ich noch schnell jemanden grüßen?
Ja, selbstverständlich.
Ich muss die Schock Film Corporation Erlangen grüßen.
Ja.
Dann den Videot. Dann Filmmaschine Amberg und dann die Brandels.
Perfekt.
Das war's. Und die Melodie noch, die Melodie natürlich.
Ja, super. Dann auch schöne Grüße an die Melodie von mir und alle anderen auch. Und Stefan, vielen, vielen lieben Dank.
Kannst du sie ja rausschneiden?
Nein. Ja,
Dankeschön, Dankeschön.
Danke dir. Mach's gut. Ciao.
Alles klar. Dann alles Gute. Ciao.
Ja, das war's mit dieser kleinen Interviewfolge für Antenne Traumstadt zum Kurzfilm Dark Dilemma. Vielen lieben Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören, fürs Liken, Abonnieren. Ja, haltet euch auf dem Laufenden, was Dark Dilemma betrifft. Es lohnt sich, das kann ich zumindest sagen und versprechen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Macht's gut. Ciao.